gibt Geschichten, liebe Zuschauer, bei denen fragt man sich, kann das wirklich wahr sein? Ein verurteilter Sexualstraftäter, Verbindungen zu milliardenschweren Gesundheitsnetzwerken, Kontakte zu Stiftungen, internationalen Organisationen und Pandemiestrukturen und Dokumente, die Fragen aufwerfen, die politisch explosiver kaum sein können. Jeffrey Epstein galt lange als Symbol für Machtmissbrauch, Geheimnetzwerke und Elitenkontakte. Doch neue Recherchen gehen weit darüber hinaus. Es geht plötzlich nicht mehr nur um Skandale, sondern um globale Gesundheitsstrukturen, um Impfprogramme, um WHO-Netzwerke, um milliardenschwere Investitionsmodelle und um die Frage, wie eng sind Politik, Gesundheitsindustrie, internationale Organisationen und private Machtzentren tatsächlich miteinander verflochten. Warum tauchte Epsteins Name offenbar in sensiblen Gesundheits- und Pandemiekontexten auf? Welche Rolle spielten dabei große Stiftungen? Ich versichere Ihnen, Sie nehmen jetzt teil an einem explosiven Gespräch, das explosiver gar nicht sein kann. Und ich begrüße zu diesem explosiven Gespräch hier bei mir im Studio die österreichische Ärztin Dr. Maria Hubmer-Mock, die deutsche Juristin Dr. Beate Pfeil und den Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse. Ihr wart vor kurzem gemeinsam in Brüssel im EU-Parlament unter dem Titel WHO Unmasked. Habt ihr über die neuesten Erkenntnisse zur WHO und zu Jeffrey Epstein gesprochen. Wenn du zu Beginn mal anteaserst, liebe Maria, was dort passiert ist, was ihr zusammengetragen habt, wie würdest du das in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen?
Um es in ganz wenigen Sätzen zu bringen, die WHO wurde von uns demaskiert. Es wurde noch einmal die Architektur, die Strukturmängel, aber eben auch Netzwerke hinter dieser WHO ausführlich beschrieben.
Ja, ganz genau. Wir haben uns die Aufgaben wunderbar aufgeteilt. Der Philipp hat perfekt erklärt, was eigentlich zu tun gewesen wäre und was man auch in Zukunft tun müsste, um genau das zu verhindern, was passiert ist. Und dass es eine Überwachung gebraucht hätte, ein Audit. Mhm. Ich freue mich sehr drauf, das nochmal auch zu hören im Detail. Und ich habe versucht darzulegen, wie weit die WHO sich von den ursprünglichen auch Wertegrundlagen unserer freiheitlichen Verfassungssysteme entfernt hat und stattdessen über Ideologie und über die Schaffung eines weltweiten Netzwerks von Infrastruktur letztlich die Grundlagen dafür gelegt hat, dass Einzelpersonen oder Industrien einen toxischen Einfluss auf die Gesundheitspolitik ausüben können und letztlich in der Welt einen Shift in Richtung totalitäre, autoritäre Entwicklung versuchen zumindest zu initiieren.
Beate ist jetzt gleich ausführlich geworden. Wenn du zunächst einmal zum Anteasern unserer Zuschauer für diese Sendung in wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest, was dieser Tag im EU-Parlament an neuesten Erkenntnissen gebracht hat.
Ich habe dargelegt, welche grundlegendsten Pflichten die WHO verletzt hat und dass sie die entscheidenden Aufgaben, die man ihr ins Stammbuch, in ihre Verfassung hineingeschrieben hat, nicht erfüllt hat. Dass sie auf der ganzen Linie versagt hat, weshalb man zunächst einmal diese Vergangenheit aufzuarbeiten hat, bevor man irgendwelche neuen Vertragswerke unterzeichnet und bevor man ihr auch nur weiteres Vertrauen und Finanzkapital schenkt.
Dann geht's jetzt Schlag auf Schlag. Lass uns über Corona sprechen, liebe Maria. War Corona längst nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern ein gigantischer gesellschaftlicher Kontrollversuch?
Absolut. Und es gibt auch eine sehr gute Kontrollgruppe zu diesem gesellschaftlichen Versuch, wenn man sich die Amish-Menschen in den USA ansieht. Die haben auch keine Fernsehgeräte und bei denen gab es auch keine Covid-19-Pandemie. Und das ist ein sehr schnell und aber auch sehr zutreffend gebrachter Überblick über das Ganze. Ich sage jetzt einmal so, das, was wir gesehen haben, war definitiv etwas, was aus einem Labor mittels Gain-of-Function Forschung auch entwickelt worden ist. Das ist mittlerweile zu 99,999% belegt und hat sogar schon in so manche Medien weltweit geschafft. Wir warten noch immer darauf, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen das auch in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich berichten. Ich glaube, darauf müssen wir leider noch lange warten. Aber Tatsache ist, Wuhan Lab, das ist dieser Laborursprung dieser ganzen Geschichte. Ja, es gab Erkrankte, das definitiv, aber das, wie es propagiert worden ist, dass es hier auch eine Gefahr gäbe für wirklich die Kleinsten der Kleinen, dass man eine Spritze nehmen muss, die nicht einmal vor der Übertragung schützt, aber die man trotzdem dem Kind geben sollte, um die Oma zu schützen. Das alles hat vorne und hinten nicht zusammengepasst und war eine riesen Money Machine, also eine Geldmaschine, wo man sagen kann, mit den Recherchen, die wir mittlerweile gemacht haben, sieht man, hier gibt es Strukturen und hier wurden einige Arme von Industrie, Pharmaindustrie und privaten, ich sage jetzt mal Sponsoren, zum Beispiel der WHO, durchaus gut bedient in den letzten Jahren.
Beate, erleben wir gerade eine schleichende Transformation vom mündigen Bürger hin zum gehorsamen Untertanen?
Definitiv. Also wir erleben es, aber es ist unsere Aufgabe, uns dessen bewusst zu werden und diese Entwicklung zu unterbinden. Es wird zumindest versucht und es ist einfach daran zu erkennen, dass unter anderem sowohl auf der staatlichen Ebene oder auf der Ebene unserer Staaten und der WHO inzwischen das Thema Propaganda, auch wenn es nicht so genannt wird, eine herausragende Rolle spielt. Und wir haben jetzt in den jüngst geänderten internationalen Gesundheitsvorschriften jetzt eine Verpflichtung der Staaten, Kernkapazitäten auf behördlicher Ebene vorzuhalten, um angebliche Fehl- und Desinformation zu bekämpfen, was im diametralen Gegensatz steht zu den Grundrechten der Meinungsfreiheit, oft auch der Wissenschaftsfreiheit, zumindest dann, wenn hier eine staatliche Wahrheitsinstanz oder eine WHO-Wahrheitsinstanz sich anmaßt, Informationen, die nicht im Einklang mit ihren Vorstellungen sich befinden, einfach zu löschen. Wir haben dazu hin ganz klare Tendenzen in Richtung Verhaltenslenkung der Bürger. Es soll nicht mehr durch klare, sachliche, rational, wissenschaftlich fundierte Überzeugungsarbeit der Bürger, vorausgesetzt, es würde mal einen echten Gesundheitsnotstand geben, der Bürger überzeugt und angeleitet werden, sondern es geht um Psychologie. Das heißt, Psychologie ersetzt hier die Ratio. Es soll eruiert werden laut Pandemievertrag, welche Faktoren den Bürger dazu bewegen, sich an nicht zu hinterfragende Gesundheitsmaßnahmen zu halten oder aber sich nicht daran zu halten. Das heißt, es wird einfach hier über propagandistische Mittel überspielt, dass wir hier bei der WHO und auch auf der staatlichen Ebene teilweise keine vertrauenswürdigen Instanzen mehr haben. Ja.
Philipp, wenn man sich die neuen WHO-Regelungen oder die aktuellen anschaut, reden wir hier noch über Gesundheit oder schlicht und ergreifend nur über globale Machtpolitik?
Es ist globale Machtpolitik. Es ist ein abgekartetes Spiel, welche die bisherigen Prinzipien, so wie sie unter Corona gelebt wurden, noch verstärken sollen. Sie sind ganz einfach durchschaubar. Die Befugnis des Generaldirektors, einen Gesundheitsnotstand auszurufen und damit eine Fiktion zu erzeugen, es herrsche eine reale Gefahr, und gleichzeitig damit verbunden dann automatisch für die Hersteller ein völliger Freipass, Substanzen herstellen zu können und auf den Markt zu bringen, die die erforderlichen Voraussetzungen, die üblicherweise erst bewiesen werden müssen, an Wirksamkeit, an Sicherheit eben gar nicht erfüllen. Und das in Verbindung mit der schon bereits genannten Propaganda, die dann dazu führt, dass der Bürger tatsächlich an diese Gefahr glaubt. Und ohne eine wirksame Einwilligung, weil er hat ja gar keine korrekten Entscheidungsgrundlagen. Er weiß nicht, dass es sich nicht um eine Pandemie handelt. Er weiß nicht, dass diese Substanzen gar nicht erforderlich, gar nicht wirksam sind und auch gar nicht sicher sind. Stimmt er einem Produkt zu, das ein reines Experiment ist, von dem man eben gar keine gesicherten Daten hat? Und dieser Kreislauf steht im Zentrum auch dieser neuen Strukturen, dieser neuen Verträge. Der eine ist ja schon bereits mit diesen Anpassungen in Rechtskraft erwachsen im September letzten Jahres. Der andere, der neue Pandemievertrag, ist noch in Aushandlung begriffen. Ein Teil muss noch ausgehandelt werden. Die große Mehrheit der Bestimmungen wurde bereits zugestimmt im letzten Mai 2025. Aber es geht immer um dasselbe, der WHO die Kompetenz zu erweitern, definieren zu dürfen, wann ein Gesundheitsnotstand herrscht, und zwar von einer Tragweite, die immer wieder die Parallelen und die Parallelassoziation zu einer militärischen Bedrohung auslöst. Nur so wird ja auch erklärt, dass man dann auch Verträge abschließt, Verträge, von denen die Hersteller nicht einmal wissen, ob ihre Produkte wirksam sind. Sie weisen jede Haftung zurück. Die Käufer, die Staaten müssen sogar verzichten darauf, irgendwelche Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, wenn sich eben herausstellt, dass die Substanzen nicht wirken. Und sie müssen sogar die Hersteller freistellen und freihalten von jeglichen Haftungsfolgen aus Schadenersatzverfahren, die sich vielleicht durch Dritte ergeben könnten. Kurzum, alles das basiert immer wieder auf der Fiktion, dass ausschließlich eine WHO definieren kann, wann ein Gesundheitsnotstand herrscht und der automatisch dann all diese Außergewöhnlichkeiten rechtfertigen soll. Und hier gilt es innezuhalten nach einer langen Periode von 6 Jahren des dominierten Wahnsinns und zu sagen, stopp, was haben wir tatsächlich gehabt? Was waren tatsächlich die Auswirkungen dieses Phänomens SARS-CoV-2? Wie gefährlich war es tatsächlich? Und wie nützlich und sicher waren diese angepriesenen Produkte tatsächlich? Und wie korrekt war auch die Information der WHO tatsächlich? Diese Hausaufgaben müssen zuallererst gemacht werden, anstatt mit sehr viel weiterer Energie und Aufwand in diese Richtung weiter zu stürmen. Und zu zementieren, durch neue Bestimmungen noch zu verstärken zugunsten der WHO und zugunsten der Interessen der Produkthersteller von Pandemieprodukten.
Du hast dich ja intensiv mit den WHO-Dokumenten befasst. Wie tief würden diese Regelungen künftig in nationale Souveränität eingreifen?
Nicht auf direkten Wege. Es ist keine Bestimmung dort zu finden, welcher der WHO die Macht gibt, direkt über die Regierung zu entscheiden. Aber der Umstand, dass die Weltgesundheitsorganisation die globale Expertisebehörde darstellt für Gesundheitsfragen, für Pandemiefragen im Besonderen, und dass man der Weltgesundheitsorganisation auch die Kompetenz zuspricht, Goldstandards festsetzen zu dürfen. Sie werden so übernommen, sie werden so gesehen von den Mitgliedstaaten und allen Ärzten, führt quasi im Sinne eines Automatismus dazu, dass die Regierungen freiwillig auf ihre Souveränität verzichten, im Irrglauben, dass die ultimative korrekte Wissenschaft und die Wahrheit, Weisheit und die Lösungen ausschließlich von der WHO kommen und eigene Expertise, die sie in eigenem Land haben, mit eigenen hervorragenden Wissenschaftlern vollständig ausschließen. Also es ist quasi ein Verzicht auf Souveränität, der an die Fiktion gekoppelt ist, dass die WHO immer recht hat.
Philipp Kruse ist der Herrscher über die Dokumente. Der hat die Informationen in den letzten Jahren intensiv begutachtet und kann uns darüber jede Menge sagen. Du hattest jetzt bei dem Event WHO Unmasked so ein bisschen die Aufgabe, Jeffrey Epstein mit ins Spiel zu bringen und die Verbindungen aufzuzeigen, die es gibt zwischen ihm, Bill Gates, internationalen Netzwerken. Bring uns mal auf den neuesten Stand. Wie ist denn die aktuelle Beweislage?
Mache ich, nachdem ich noch einmal kurz etwas dazu ergänzen darf. Und zwar Dr. Beate Pfeil, Philipp Bruse und ich, wir arbeiten eng seit 2023 damit auch Beate zusammen. Und wir sind wirklich ein Trio hier mit Deutschland, Schweiz und Österreich vertreten, die auch schon im September 23 im EU-Parlament in Straßburg bei einem Event mit der Christine Andersen waren und jetzt eben kürzlich wieder in Brüssel bei einem Event zur WHO mit Christine Andersen. Und dazu muss ich sagen, die beiden haben sich, wie auch andere, Dr. Silvia Behrendt zum Beispiel, auch Dr. Renate Holzeisen und viele andere Rechtsgelehrte, Amrei Müller, auch Kollegen aus den USA haben sich schon intensivst mit diesen Dokumenten der WHO befasst und sich da hineingetigert. Und ich bedanke mich einmal im Namen aller Ärzte und Wissenschaftler, dass ihr das so gut für uns aufbereitet, dass daraus auch Petitionen zum Beispiel gemacht worden sind. Und das ist Top-Arbeit. Also das sind hier die lieben Freunde von mir, die das perfekt aufbereiten. Diesmal, weil ich habe auch aus der ärztlichen Sicht immer wieder schon darauf berufen, dass dieser One-Size-Fits-All, also eine Maßnahme, Gesundheitsmaßnahme muss für jeden Bürger passen, einfach nicht der richtige Zugang ist, dass wir diese für mich heilige Arzt-Patient-Beziehung weiterhin stützen sollen in Richtung individualisierte Medizin. Und dieses Jahr durch eben intensive Recherchen von einem gemeinsamen Freund von uns, sein Name ist Sayer G. aus den USA, wenn die Leute das nachlesen wollen, schreibt man S-A-Y-E-R. J.I., der hat eine Substack-Reihe verfasst über Jeffrey Epstein und daraus geht auch hervor die Jeffrey Epstein-Gates-WHO-Achse, wie er sie auch nennt. Und so viel darf ich verraten, es wird an einem Buch derzeit gearbeitet. Dieses Buch wird dieses Jahr noch erscheinen und ich werde wirklich alles daran setzen, dass es auch in einer deutschen Version verlegt wird und dann werden wir das zu gegebenen Zeit auch den Zuhörern empfehlen. Und ja, ich habe die freudige Aufgabe gehabt, ein Manuskript zu diesem entstehenden Buch auch viele hunderte Seiten durchzuarbeiten. Und ich habe es dann versucht, in einem 15-minütigen Vortrag zusammenzufassen. Und da habe ich mich wirklich bemüht, aber da kann man sich vorstellen, was das für eine Informationsmenge ist. Kurz umrissen, es geht darum, dass hier schon seit vielen Jahren, man kann das so auf den Punkt bringen, und wenn ich hier auch zitieren darf aus meiner Rede, ja, ein verurteilter Sexualstraftäter. Ich finde, das muss man immer unterstreichen, weil der war zu dieser Zeit schon verurteilt. Ein verurteilter Sexualstraftäter entwirft die Finanzarchitektur, über die zig Milliarden philanthropischer Dollar in globale Impfprogramme fließen sollen. So, das ist einmal die Überschrift, wenn man sich das jetzt zusammenfassen möchte aus hunderten Seiten. Und genau derselbe Mann, der den Handel mit minderjährigen Mädchen organisiert hat, plant einen privaten globalen Gesundheitsfonds, verankert beim reichsten Philanthropen der Welt, wir kennen ihn alle, Bill Gates, und ist eng verknüpft mit der Weltgesundheitsorganisation. Und meinen Vortrag habe ich für das EU-Parlament so aufbereitet, dass ich gesagt habe, es gibt zum ersten Punkt die Geldmaschine, also wer hat da für die auch sogenannten Donor-Advised Funds gesorgt. Hier ist eine enge Verknüpfung mit hohen CEOs, Mitarbeitern von JP Morgan, einem Finanzinstitut, gegeben. Und hier wurden E-Mails eben ausgetauscht. Ich muss auch gleich dazu sagen, all das, was in diesem Manuskript steht, zu diesem entstehenden Buch, ist aus den vom Department of Justice in den USA veröffentlichten offiziellen Epstein-Files. Das heißt, da ist keine Mutmaßung. Das, was da drin steht, ist belegbar und in diesem Manuskript kann man auch die Fußnoten abrufen, wo das zum Selbstnachlesen dann auch zu finden ist. Und hier ist eben dieser Donor Advised Fund entstanden und es sind eben auch dadurch die Milliarden locker gemacht worden, für die Impfstoffe eben entsprechend das Geld zu organisieren. Und es wurde auch Ende August 2011 bereits ein Project Molecule Version 13 zusammengestellt und in diesem Aufsichtsrat für dieses Großprojekt standen Melinda Gates, Susan Rice, Seth Berkley von Gavi, Anthony Leake von UNICEF und weitere. Und das Budget hat unfassbare 150 Milliarden Dollar vorgesehen. Und hauptsächlich auch für Polio- und Meningitis-Impfstoffe sowie 20 Millionen Dollar explizit für das Überwachungsnetzwerk in Pakistan, das hier auch beschrieben ist. Das sind unglaubliche weltweite Projekte. Das sind sozusagen philanthropische, ja, und auch Geheimdienstoperationen auf der einen Seite, aber eben auch die Verstrickungen, wie man dann sozusagen die WHO direkt mit beeinflussen kann auf der anderen Seite. Und es ist, dass der Global Health Investment Fonds mit Gates Foundation Sponsoring und JP Morgan Ausführung dann das Global Health Investment Corporation gegründet hat und hier auch einen 10-Jahres-Vertrag mit einem US-Biomedizin-Verteidigungsbehörden-Subarm der BARDA mit bis zu 500 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Und in diesen ganzen Netzwerken, wie gesagt, ich versuche hier aus hunderten Seiten Informationen rauszubündeln, kam nie der Name offiziell von Jeffrey Epstein vor. Er hat aber, und das kann man nachweisen, diese ganzen Finanzstrukturen im Hintergrund federführend angeleitet, diese Menschen auch miteinander zusammengebracht und diese Substrukturen eingeführt. Und das ist eine recht interessante Geschichte, denke ich, dass man auch weiß, dass hier über ein International Peace Institute, wo es auch direkt nach Wien Verbindungen gibt und das unter der Führung von Terje Roth-Larsson ganz viel unter Polio-Bekämpfungsüberschriften gelaufen ist, ja. Und hier auch eben Deals mit britischem Finanzministerium und vielen, vielen anderen eben zusammengekommen sind. Und ein wichtiger Aspekt, um das auch noch einmal auf den Punkt zu bringen, ist, dass hier auch die Familie Rothschild, die Rothschilds, eine wichtige Rolle spielen, weil nämlich 2015 hat in Genf die Rothschild Conference on Health and Security stattgefunden mit der WHO-Generalsekretärin Margaret Chan, dem ICRC-Präsidenten Peter Maurer und hochrangigen Gates-Vertretern. Und eben da war es so, dass Epstein bei der Konzeption und Finanzierung ganz federführend mitgewirkt hat und dass eben der auch in diesen ganzen Treffen mit dabei war und entsprechend dafür gesorgt hat, dass die WHO unter vielen Suborganisationen zu Geldflüssen gekommen ist.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Also im Grunde genommen konntet ihr darlegen, und das wird in diesem neuen Buch dann auch nachzuvollziehen sein, dass Epstein, Gates und Co. das Ganze über Jahre hinweg sauber vorbereitet haben.
Genau, und diese geschaffene Struktur, die war bewusst unsichtbar angelegt und es war private Governance ohne gewählte Kontrolle. Es waren Offshore-Flexibilität bei den Impfstoffen, Laufzeiten, ewige Laufzeiten. Geheimdienstebenen teilweise sind da gelaufen und ja, das ist alles in demselben E-Mail-Postfach, das hier für dieses Department of Justice auch dargelegt wurde. Alles ist da zusammengelaufen in dieser Hinsicht, genauso wie die Flugdaten zu den Mädchen, die hier auch gehandelt worden sind. Das ist alles da drinnen verpackt. Ich habe das ausführlicher noch in meiner Rede im EU-Parlament über 20 Minuten abgehandelt, aber dass man sieht, hier wurden Strukturen finanziert. Jeffrey Epstein ist nie offiziell aufgeschienen und die WHO ist dadurch finanziell alimentiert worden.
Beate, du bist ja so die Spezialistin, die sich auch intensiv mit ideologischen Entwicklungen befasst. Welche Ideologie steckt denn aus deiner Sicht hinter dieser neuen globalen Gesundheitsarchitektur?
Ja, den einen Aspekt habe ich schon umrissen. Es geht einmal um diese Informationspolitik. Die WHO erfindet übrigens ja auch neue Propagandabegriffe, darunter die Infodemie, ja, die gefährliche Pandemie. Und dann haben wir analog dazu die gefährliche Infodemie, was schon impliziert, dass jegliche Form von Information bekämpft werden muss, die angeblich falsch ist. Und dahinter steht natürlich, dass irgendjemand auch bestimmt, was hier richtig und falsch ist, im Interesse bestimmter Mächte, was gerade schon angeklungen ist. Das ist der allererste Punkt. Und da möchte ich wirklich noch mal ausdrücklich erwähnen, dass beispielsweise im Deutschen Bundestag jetzt kürzlich eine Kommunikationswissenschaftlerin geladen war im Rahmen der Enquete-Kommission, die sich Corona-Aufarbeitung nennt zumindest. Und diese Dame hat mir noch mal zusätzlich die Augen geöffnet, welche Auswirkungen all diese ideologischen Thematiken auf der nationalen Ebene bereits haben. Es gibt anscheinend einen neuen Wissenschaftszweig, der nennt sich dann Gesundheitskommunikation. Und diese Dame hat also sehr eindrucksvoll dargelegt, wie das zu funktionieren hat, indem man nämlich nicht nur im Notfall, ich sage jetzt mal angenommen, es wäre ein echter Notfall, ein echter Notstand, dass man dann natürlich die Bürger bis zum gewissen Grad auf der rational-kognitiven Ebene informiert, das lasse ich mir gefallen, das ist nachvollziehbar. Allerdings fehlt es auch hier schon an der wissenschaftlichen Grundierung. Ja, diese Dame hat ganz offensichtlich bestimmte Wahrheiten schon vorausgesetzt, im Sinne von, wir hatten ab 2020 eine Pandemie, die Maßnahmen sind wirksam, deshalb stehen sie auch schon in Artikel 28a des Infektionsschutzgesetzes, Maskenpflicht, Lockdown, Abstand und so weiter, das alles schon in Recht gegossen. Aber es gibt nicht nur die kognitive Ebene, es gibt die emotionale Ebene, die offiziell zu bedienen ist. Es ist Furcht zu erzeugen unter den Bürgern. Es ist, sie hat gemerkt, es war vielleicht ein bisschen zu viel mit der Furcht. Wir müssen auch Hoffnung wecken, und zwar aber nur denen, die sich an die nicht zu hinterfragenden Maßnahmen halten. Dann gibt es die soziale Ebene. Das war auch noch sehr interessant, dass die Dame entdeckt hat, dass in Zeiten der Pandemie auch erkannt wurde, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Vor allem dann, ne, als es diese Quarantäneregelungen und so weiter, dass es dem Menschen also gefehlt hat, in Kontakt zu gehen. Das hat die Dame offensichtlich jetzt erst bemerkt. Sozial heißt natürlich auch, an Solidarität zu appellieren, ja, an dieses mach bitte mit, sonst bist du kein guter Mensch und sonst gehörst du auch nicht mehr dazu. Und dann hat sie noch eine perfekte Anleitung geliefert für die Gleichschaltung der Medien. Und all dies in Kombination würde ich zusammenfassen, in dieser Form zumindest, als Propaganda. Und es wurde selbstverständlich, wurde nicht mehr hinterfragt. Dann haben wir außer dieser Infodemie-Politik eben noch diese Idee Whole of Society Approach, also die gesamte Gesellschaft, so in der WHO verankert. Im WHO, in den beiden Verträgen kommt es vor. Wenn eine Pandemie da ist, muss die Gesellschaft zusammenhalten. Das impliziert aber auch, und das haben wir ja alle erlebt, dass noch so sachliche Äußerungen von renommiertesten Wissenschaftlern plötzlich komplett ausgeschlossen werden, diese Menschen zusätzlich diffamiert werden. Viele dieser Leute haben inzwischen ihre Existenzgrundlage verloren, werden verfolgt von der Justiz. Man kann es inzwischen nicht anders mehr nennen. Also dieser Ausschluss, und die Ulrike Gero, die Politikwissenschaftlerin, nennt es zu Recht Faschismus. Ich bündele das, was für gut und wahr hingestellt wird, und schließe alle anderen aus. Diese Bündelung ist eine Definition von Faschismus. Und dann habe ich noch diesen zusätzlichen Aspekt, den kann ich vielleicht später nochmal erläutern, der Militarisierung von Gesundheitspolitik. Hochgefährlich, hochgefährlich. Wir hatten auch im Bundestag jetzt in der Enquete-Kommission Militärs, für die das ganz selbstverständlich ist, dass in Notständen das Militär sogar impft, sogar in Altenheime geht, die Leute mit Impfungen versorgt, also in grundrechtssensiblen Bereichen dort tätig ist. Es wird nicht mehr hinterfragt, dass in Deutschland aus historischen Gründen allein schon das Militär im Inland maximal im Extremfall einzusetzen ist und nur unter strengsten Voraussetzungen. Und dann haben wir diese Gesamttendenz von Digitalisierung in der Gesundheitspolitik generell, wo sich in gewissem Sinne ein Überwachungsstaat andeutet. Alles bewegt sich weg von der Grundidee des freiheitlichen Rechtsstaates. Und hier ist wirklich Alarmstufe Rot angezeigt.
Wenn man das so alles hört, was die Beate da gerade gesagt hat, dann kann man regelrecht erschlagen sein von diesen Informationen. Und ich vermute, es wird jetzt nicht besser, wenn ich dir die nächste Frage stelle, Philipp. Ich habe mich mal in deine Präsentation eingelesen, die du im EU-Parlament gehalten hast. Und da entstand bei mir der Eindruck, dass die WHO sich zu einer Art globaler Gesundheitsregierung entwickelt. Ist das jetzt eine Übertreibung von mir oder eine reale Gefahr?
Ja, das ist eine Übertreibung, aber im Resultat resultiert tatsächlich eine reale Gefahr. Und man muss es einfach richtig einordnen. Man kann sogar noch einiges dazu ergänzen, was Bea gerade gesagt hat. Nämlich diese Definition von Faschismus kann man auch ergänzen noch um die Konnotation von Mussolini, der gesagt hat, Faschismus ist die Verbindung von kooperativen, also ökonomischen Interessen mit der Macht der Regierung. Hier haben wir das mit Ansage schon in den 80er, 90er Jahren in den USA erlebt, wo sich die Pharmaproduzenten zusammengesetzt haben mit der Regierung, mit der klaren Vorgabe und Zielsetzung, wie müssen wir es machen, dass unsere Produkte in der ganzen Welt verkauft werden und es gar keinen Widerspruch gibt. Antwort war, wir müssen das kombinieren mit einer Logik des Notstandes, universal verwendbar für alle, und wir benutzen dafür die WHO. Und in dem Sinne ist es tatsächlich nicht falsch, von Faschismus zu sprechen. Es ist nicht bloß die Bündelung aller Interessen, dieser Aspekt der Faschismusdefinition ist tatsächlich da, sondern es ist eben auch die Kombination von Wirtschaftsinteressen und Wirtschaftsmacht mit der Regierungsmacht, respektive sind die wirtschaftlichen Interessen, welche die Regierungsmacht vor ihren Karren spannen. Und das mit Konzeptionen, die aus der Kriegslogik stammen. Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Amerikaner erstmals in ihrer nationalen Gesetzgebung die Logik etabliert, dass der Gesundheitsminister einen Gesundheitsnotstand ausrufen darf und dass alle dann im Stechschritt gemeinsam Whole of Society Approach dasselbe zu tun haben, weil nur so eine militärische Biowaffenattacke eben abgewehrt werden kann. Ausschließlich auf Kommando, ausschließlich gemeinsam. Und diese Logik hat sich im Laufe der Jahrzehnte zunächst ausschließlich in den USA etabliert und wurde dann letztlich zum Blueprint für die Logik der internationalen Gesundheitsvorschriften, welche sich ja dadurch auszeichnen, dass eben eine Person, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, bestimmen darf, wann ein weltweiter Gesundheitsnotstand herrscht. Und in dem Sinne, der Begriff Weltregierung ist deshalb verfehlt, weil es keine direkten Exekutivkompetenzen gibt der WHO. Es ist wirklich übertrieben, das zu sagen. Aber es reicht ja viel weniger bereits aus, nämlich die Definitionshoheit, wann herrscht ein globaler Gesundheitsnotstand, der als Auslöser, als Trigger automatisch auslöst, dass die Regierungen ihrerseits einen nationalen Gesundheitsnotstand ausrufen, weil sie sich dazu verpflichtet fühlen, weil sie an die Unfehlbarkeit der WHO glauben, auch weil die WHO tatsächlich so etwas hat wie die globale Definitionsmacht für was ist eine Gefahr und wie ist die Lösung. Und dann hat man im Resultat halt eben schon so etwas wie die Wirkung einer Weltgesundheitsregierung. Und das hat Beate Pfeil sehr schön gerade in den einzelnen Facetten in der Umsetzung beschrieben. Und da gilt es, sich dem entgegenzustemmen, die Vernunft wieder einzubringen. Denn jede Aufhebung des Normalzustandes der Demokratie muss, wenn er schon nicht im Voraus ausreichend begründet und gerechtfertigt werden kann, so doch zumindest im Nachhinein gerechtfertigt werden können. Und diese Rechtfertigung wurde bis heute niemals wissenschaftlich belastbar ausreichend erbracht. Im Gegenteil, wir haben am Thema der RKI-Files gesehen, dass die Politik dominiert hat. Die Politik hat die Wissenschaft übersteuert, overruled. Diese Erkenntnisse bestätigen sich jetzt in den Enquete-Sitzungen, die äußerst schwierig und harzig verlaufen, weil eben die Regierung eben bis heute nicht offen zugeben will, die Vertreter der Regierung, dass man diese Beweise nicht hat. Und dort muss man aber ansetzen, darauf zu bestehen, dass der Rechtsstaat niemals aus den Angeln gehoben werden darf, ohne dass man zumindest im Nachhinein diesen Moment des Aus-den-Angeln-Hebens mit Zeitlupe, mit aller Präzision rekonstruiert, um für die Zukunft festzustellen, verbindlich, dürfen wir das unter ähnlichen Umständen noch einmal zulassen oder dürfen wir diese Fehler unter gar keinen Umständen wiederholen?
Bea, der Philipp hat die Enquete-Kommission erwähnt. Du sitzt gemeinsam mit Professor Homburg und Professor Lausen in dieser. Wie erlebst du diese Kommission? Ist irgendjemand dort tatsächlich an Aufarbeitung interessiert oder soll am Ende einfach alles unter den Teppich gekehrt werden?
Es ist natürlich jemand da drin interessiert und ich muss es einfach so sagen. Es ist die Fraktion der AfD, vertreten durch 3 Abgeordnete und natürlich wir von der AfD eingeladenen Sachverständigen. Wir haben ein ganz großes Interesse natürlich dran, wie alle hier auch. Und ansonsten merkt man gerade am Beispiel Deutschland, wie sehr Deutschland eigentlich selber Souveränität aufgegeben hat und abgegeben hat an die WHO. Ich habe immer Wert drauf gelegt, bitte sage niemand, dass formalrechtlich eine Aufhebung von Souveränität stattgefunden hat. Das können wir so nicht begründen. Ich habe das extra als Überraschungseffekt auch bei der Anhörung zur Änderung der IGV letztes Jahr auch im Bundestag gesagt. Nein, sie wird nicht aufgehoben, weil die hatten sich alle schon gefreut, dass wir womöglich so argumentieren. Aber die Mechanismen sind viel, viel raffinierter. Und was wir in der Enquete-Kommission erleben, ist Vertuschung pur. Immer dann, wenn von unserer Seite Fakten angesprochen werden, wissenschaftliche Evidenz eingefordert wird, dann kommt sofort das Argument, blicken wir doch in die Zukunft. Ja? Dann kommt von Seiten der Sachverständigen jetzt zurück zur WHO dieser Schlüsselsatz, die Macht der WHO liegt in ihrer Expertise. Eine Expertise, die diese WHO mitnichten für sich beanspruchen kann, weil sie unter elementarsten Strukturfehlern leidet. Sie ist zugänglich, Kraft ihrer Spendenabhängigkeit für Fremdsteuerung, Intransparenz, die Machtfülle des Generaldirektors ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz. Sie kann diese Expertise nicht haben. Und ich erinnere mich jetzt an die letzte und an die vorletzte Sitzung, wo es genau um das Thema ging, was du, lieber Philipp Kruse, gerade hervorragend angesprochen hast, um das Thema, hatten wir überhaupt eine Pandemie? Es ging um die Risikobewertung. Es wurde ein Top-Experte, nämlich der frühere für Krisenmanagement zuständige hohe Beamte im Innenministerium geladen, der damals im Jahr 2020, der Herr Stefan Kohn, genau versucht hatte, regelrecht diese Risikobewertung nach bewährter Methodik festzustellen, gleichzeitig die zu erwartende Schädigung der Menschen durch etwaige Maßnahmen und versucht hat, darauf hinzuweisen, wir müssen die Wirksamkeit der Maßnahmen evaluieren. Was ist passiert? Man hat diesen Herrn Kohn seines Amtes enthoben. Und jetzt in der nächsten Sitzung haben wir alle, haben die Kollegen Homburg und Lausen nochmal versucht, auf diesen Moment kurz vor dem Lockdown-Beschluss hinzuweisen, wo aus den Robert-Koch-Protokollen klar war, dass aus völlig schleierhaften Gründen plötzlich hoch skaliert werden sollte, das Risiko, das Pandemie-Thema hochgefahren werden sollte, ohne jede wissenschaftliche Grundlage, das wissen wir definitiv. Da wurde drüber weggegangen. Wir haben zusätzlich, also ich habe nochmal versucht, darauf hinzuweisen, ein Staat, der derartig intensiv in die Freiheitsrechte seiner Bürger eingreift und sogar Leben und Gesundheit davon tangiert sind, der muss, wenn er Maßnahmen ergreift, begleitend evaluieren, nicht erst hinterher, wie dann da so gesagt wurde in der Enquete. Er muss begleitend die Wirksamkeit evaluieren und er muss vor allem die Schäden erheben. Genau das hat der Herr Kohn probiert und hat dafür die Quittung bekommen. Und auch jetzt im Jahre 2026, 6 Jahre später, verweigert sich der Deutsche Bundestag dieser Aufarbeitung, trotz aller erkennbaren massiven Schäden an Leid, Leben und Freiheit der Menschen, wirtschaftliche Schäden. Maria hat die psychologischen Schäden. Ja, wir hatten nie eine Triage im Gesundheitswesen, aber wir haben jetzt eine Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. All diese Schäden werden komplett ignoriert und immer wenn wir es ansprechen, heißt es, das ist Vergangenheit, jetzt gehen wir mal in
die Zukunft. Sie binden sich wie Aale, niemand will Verantwortung übernehmen, deshalb glauben auch so viele, dass diese Enquete-Kommission erstmal zu keinem guten Ergebnis führen wird. Viele hoffen darauf, dass irgendwann einmal, wenn die AfD in einer Regierungskoalition beteiligt wäre, dass dann die Aufarbeitung Fahrt aufnimmt, aber manche denken sich heute schon, das wird nie passieren. Zurück zu Maria. Maria, warum wird über diese vielen internationalen Verflechtungen, warum wird über die Verbindung Epstein, Gates, WHO medial kaum berichtet, obwohl es ja Millionen Menschen betrifft?
Also die Recherchen vom CRG, die sind ja jetzt sozusagen noch nicht in der Form riesig veröffentlicht. Das ist eine Substack-Reihe, die dann in Buchform erscheinen soll. Und zur Zusammenfassung möchte ich dazu noch einmal sagen, weil es so komplex ist und so schwierig darzustellen ist, teilweise das auch kurz runterzubrechen, es wird deshalb nicht berichtet, weil es nichts ist, was öffentlich bereits aufgearbeitet worden ist. Das ist harte Recherche von Individuen, von Einzelpersonen, die sich da hineingetigert haben. Das haben dann teilweise auch andere Menschen, wie zum Beispiel Professor Homburg hat auch über diese Finanzierungsmechanismen von diesen Programmen hier berichtet, ja, aber veröffentlicht, so dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Österreich darüber berichtet. So weit ist es noch nicht gekommen, weil ich glaube auch nicht, dass Interesse besteht. Und wichtig ist sicher zu sagen, dass auch das, was CRGs Recherche hervorgebracht hat, behauptet ja jetzt auch nicht, dass Gates oder die WHO Mitarbeiter über jedes Detail von den Epstein-Verbrechen Bescheid wussten, aber belegt einfach, dass mit diesen verifizierbaren Bates-Nummern zu diesen Department of Justice Files die ganze Architektur der Straflosigkeit, die auch Epsteins Sexhandel schützte, die ja auch hier besteht, dieser exakt selbe private Einfluss auf globale Impfpolitik und WHO-nahe Gesundheitsinitiativen überhaupt ermöglichte. Und ich denke, so es irgend möglich ist, wird das auch weiterhin nicht zu weit an die Oberfläche kehren. Und das wird weiterhin von mutigen Individuen, die damit auch ein Fadenkreuz auf den Rücken kriegen, so ist das ja jetzt auch nicht, ja, recherchiert werden. Und ich hoffe, dass es in vielen Jahren von jetzt weggerechnet, wenn noch viel mehr Fakten und auch Epstein-Akten veröffentlicht worden sind, viel mehr Menschen sich dieser Verantwortung bewusst werden, dass wenn sie diese Verstrickungen ordentlich schon jetzt aufgedeckt hätten, vieles an Finanzierungsstruktur von korrupten Organisationen schon früher hätte aufgedeckt werden können.
Ist dieser gesellschaftliche Vertrauensbruch überhaupt noch reparabel?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, wenn, dann nur über ganz lange Etappen. Also da muss mit viel Fingerspitzengefühl gehandelt werden.
Und es braucht ja Menschen wie euch, die sich auch wirklich die Zeit nehmen. Es ist ja mittlerweile für euch schon fast ein Fulltime-Job geworden, all diese Informationen zusammenzutragen.
Also der erste Schritt, und das ist immer wieder unsere Intention, der erste Schritt wäre, wirklich die breitere Öffentlichkeit zu erreichen, wie auf 1 es auch immer wieder versucht. Ich merke auch persönlich, manchen aus unseren Kreisen ist es dann zu gemäßigt, aber ich merke, wenn wir aus der sogenannten Blase rauskommen wollen, dann können wir nicht mit der vollen Pulle hantieren. Wir ich sage immer auch Menschenrechtsarbeit, das ist Millimeterarbeit. Wir arbeiten uns langsam auf der möglichst sachlichen Ebene vor, gehen auch respektvoll mit unserem Gegenüber um. Viele Leute waren einfach nicht informiert, was die Hintergründe sind. Aber es bricht langsam auf und wir brauchen natürlich einen Systemwechsel, weil das, was im Moment sich anbahnt, dass wir beispielsweise im Deutschen Bundestag nur eine echte Oppositionspartei haben und alle anderen quasi schon fast wie die Blockflöten ins gleiche Horn blasen, das ist nicht mehr Demokratie. Wir haben uns jetzt kürzlich auch in unserer schönen Runde unterhalten über das, was die unter unsere Demokratie inzwischen fassen, im Sinne von, die AfD ist nicht demokratisch, aber wir sind's. Das beginnt wirklich bei der Information, geht weiter über Bewusstseinswertung. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Und Demokratie heißt auch, die Opposition zu achten und deren Argumente einzubeziehen.
Ja, ja? Sagt das mal Saskia Esken. Beate hat sich jetzt gerade einen neuen Eintrag in Wikipedia verdient. Oh, ja. Jetzt stehst du auch unter Beobachtung vom Verfassungsschutz. Beate Pfeil hat einen Systemwechsel gefordert. Philipp, die vielleicht entscheidende Frage.
Dazu möchte ich aber sagen, ein Systemwechsel weg von diesem System, von dieser Idee, die nichts mehr mit Demokratie und Rechtsstaat zu
tun hat. Ja, jetzt stellst du es in den richtigen Kontext. In Wikipedia steht's ohne diesen
Systemwechsel Kontext. Im Sinne zurück zur Würde des Menschen, zur Freiheit des Menschen, zur Idee, dass der Staat nur dazu da ist, primär die Würde und die Freiheit zu gewährleisten und echte Demokratie zu leben und zu praktizieren.
Philipp, vielleicht die entscheidende Frage zum Schluss. Stehen wir gerade an einem historischen Wendepunkt, an dem entschieden wird, ob die Bürger künftig noch selbstbestimmte Menschen bleiben oder Teil eines global gesteuerten Gesundheitssystems werden?
Ich halte es für möglich, dass wir an diesem Wendepunkt jetzt stehen. Und es hängt alles davon ab, ob die Bürger in der Lage sind zu verstehen, was mit ihnen gemacht wurde. Ob sie verstehen, dass es sich hierbei um ein groß angelegtes Projekt handelte, bei dem letztlich Substanzen vertrieben wurden und auch beworben wurden und die Menschen in die Anwendung hineingetrieben wurden, die in keiner Art und Weise bewährt waren. Also es handelt sich um experimentelle Substanzen. Das ist ein Eingriffsmaß, welches juristisch analysiert in den Bereich der Folter geht. Es ist ein international klar geregeltes Gebiet, das Folterverbot. Das Folterverbot kennt keine Ausnahme, nicht einmal in Kriegszuständen und in Gesundheitsnotständen. Und als ein Anwendungsbeispiel des Folterverbotes gilt es eben auch, dass es niemals zulässig sein darf, Menschen zur Teilnahme an einer medizinischen experimentellen Situation zu verleiten, ohne ihnen klar zu sagen, dass es ein Experiment ist und ohne ihnen die Möglichkeit auch zu geben, gar nicht erst teilzunehmen, sanktionsfrei wegzulaufen. Und diese Situation haben wir hier. Es ist von Anfang an erkennbar gewesen, dass diese Präparate ein hohes Gefährdungs- und Schadenspotenzial haben, dass diese Präparate Menschen umbringen können, Menschen lebenslang in den Rollstuhl bringen können. Es war von Anfang an auch klar, dass die Wirkungsmechanismen dieser Präparate alles andere als beherrschbar sind. Man weiß nicht, wie viel Spike-Proteine wo und wie lange und welcher Qualität gebildet werden. Man hatte von Anfang an gewusst, es ist eine Gentherapie, auch wenn die juristische Fiktion diese Hersteller von zahlreichen Testerfordernissen ausgenommen hat. Und man hat auch noch, das muss man hier auch erwähnen, nach der Zulassung letztlich eine andere Substanz abgegeben, die nach einem anderen Prozess hergestellt wurde, als die Substanz, für welche die Zulassung ausgesprochen wurde. Also kurzum, hier wurde im hohen Maß wurde gepfuscht, betrogen, manipuliert, letztlich zu Lasten der Information der Bürger. Der Bürger, die Patienten, die einfache Gesellschaft hatte keine Chance zu verstehen, was mit ihr gemacht wurde. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist Jetzt der entscheidende Punkt, wird das verstanden von den Menschen? Können sie daraus auch die Konsequenzen ableiten, dass sie so etwas für sich niemals mehr akzeptieren würden in Zukunft? Oder sind sie bereit, auch in Zukunft solche Verhältnisse, solche Regelungen, solche Institutionen wie die WHO zu akzeptieren? Das ist ein großer Testlauf. Ich würde es sogar als Intelligenztest bezeichnen. Und wenn dieser Intelligenztest von der Menschheit bestanden wird, dann können wir uns auch schützen gegen andere weitere globalistische Entwicklungen, die Digital ID, das digitale Geld und all die weiteren Dinge. Aber wenn wir das nicht begriffen haben, was unter Covid-19 abgelaufen ist, dann habe ich große Bedenken und auch Befürchtungen, dass diese Entwicklungen, die in diesem totalitären, faschistischen Bereich weiterlaufen, dass die auch übrige Bereiche des Lebens erfassen.
Maria, wie würdest du denn jetzt die Begegnung im EU-Parlament mit den anderen zusammenfassen in wenigen Sätzen? Habt ihr denn wirklich etwas bewegt? Spürt ihr, dass ihr auch mit dieser Veranstaltung wieder einen Beitrag leisten konntet, um aufzuklären, um die Bürger zu informieren? Oder war das wieder eine von zahlreichen Veranstaltungen, die am Ende verpuffen?
Eben nicht, weil genau das, was unsere Rechtsexperten und Gelehrten so wunderbar gemacht haben, und es mag vielleicht dem Hörer, der das zum ersten Mal das Thema WHO durch dieses Event, das er sich im Replay dann in der Wiedergabe anschaut, überfordernd sein, das, was da an Wissen vermittelt wurde und möglicherweise zu detailliert erscheinen. Aber genau das ist doch der Ort, wo unsere Rechtsexperten hier das detaillierte Wissen und sämtliche Hintergründe in ihre ausführlichen Vorträge mit eingestrickt haben, damit die dann letztendlich als Policymakers in den Parlamenten sitzen, dafür nun auch ihre Ohren öffnen, wirklich eine Veränderung herbeiführen können, weil sie damit natürlich mit diesen rechtlichen Fakten auch wieder andere Kollegen ins Boot holen können, dagegen etwas zu unternehmen.
Dann warten wir alle ganz gespannt auf das, was da noch kommt. Ich danke euch, dass ihr den Weg gefunden habt zu uns ins Studio, um uns über die aktuelle Entwicklung zu informieren. Wann erscheint das Buch?
Im Laufe dieses Jahres, ich kann da noch keine genauen Angaben machen, wahrscheinlich noch im Sommer.
Und dann gibt es noch mehr Details, inwieweit Jeffrey Epstein seine Finger im Spiel hatte. Wobei wir uns ja dann auch immer wieder die Frage stellen, wem hilft es am Ende, wenn wir es wissen, dass er dabei war? Wobei es gibt ja einige Stimmen, die sagen, möglicherweise lebt er noch. Möglicherweise hat er sich nicht umgebracht. Möglicherweise wurde er umgebracht. Vielleicht wird auch da irgendwann einmal Licht ins Dunkel gebracht. Euch wünsche ich für die Zukunft alles Gute, insbesondere jene Hartnäckigkeit, die am Ende dazu beiträgt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich erinnere da an der Stelle gerne an einen Satz von meinem guten Kollegen Peter Hane, der sagt, ich möchte Handschellen klicken hören. Und ich weiß, liebe Zuschauer, dass Sie ähnlich denken, dass Sie die Verantwortlichen in Teilen gerne hinter Gittern sehen würden. Danke nochmal an die Runde. Danke Ihnen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.